SRF 3.
Die ehemalige Regierungschefin Thailands erscheint am Tag des Urteils nicht vor Gericht. Hat sie nun doch kalte Füße bekommen? Die Einschätzung unserer Korrespondentin. Dann das Dilemma bei der Pflege von Dementen.
Das Recht auf Selbstbestimmung, das bleibt erhalten bis in den Tod.
Sagt der Experte und stellt sich die Frage, was tun, wenn die Fähigkeit zur Selbstbestimmung fehlt? Der fehlende Kampf im deutschen Wahlkampf.
Ich gestehe, dass ich neulich bei einer Vorstellung, bei einem Gespräch von Frau Merkel mit zwei Journalisten in Phoenix zweimal eingenickt bin.
Sagt der Parteienforscher und stellt sich die Frage, wieso ist das alles bloß so langweilig? Info 3 mit Damian Rast. Donnerschlag in Bangkok. Heute hätte Yinglak Shinawat eigentlich zur Urteilsverkündung vor einem Gericht in Bangkok erscheinen müssen. Die Ex-Premierministerin soll Milliarden von Dollar an staatlichen Geldern veruntreut haben. Doch Shinawat ist nicht vor Gericht erschienen. Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Inzwischen heißt es, aus ihrer Partei die Politikerin habe sich ins Ausland abgesetzt, womöglich nach Singapur. Hat sie nun also nach anderthalb Jahren Prozess doch kalte Füße bekommen? Erstaunen würde es nicht. Schließlich drohten ihr bis zu 10 Jahre Haft. Denn mit ihrem teuren Reissubventionsprogramm hatte sie sich die Gunst der Wähler gekauft, jedoch auch ein Loch in Milliardenhöhe in den Staatshaushalt gerissen. Dafür hätte sie heute gerade stehen müssen. Doch das Gerichtsverfahren gegen die populäre Yinglak Shinawat ist durchaus politisch. Denn es geht nicht bloß um Yinglak, sondern um den Clan Shinawat. Dieser genießt eine große Anhängerschaft bei der Landbevölkerung, immerhin einem Drittel der Wählerschaft. Yinglaks Bruder Thaksin Shinawat war es, der der vernachlässigten Landbevölkerung eine Stimme gegeben hatte und dafür 2001 als Wahlsieger hervorgegangen war. Und er war es, den das Militär bereits 2006 in einem Putsch entmachtet hatte. 2 Jahre später setzte sich Thaksin ins Ausland ab, um sich so einem Korruptionsprozess zu entziehen. Seine politische Basis aber erbte seine Schwester. Auch sie wurde vor 3 Jahren abgesetzt. Die Armee putschte sich wieder an die Macht und führt seither einen Vernichtungskampf gegen den politischen Clan Shinawat. Yinglak Shinawats mögliche Flucht ist in diesem Sinne ein Déjà-vu. Für die Generäle ist es ein stiller Triumph. Sie haben Wahlen angekündigt, die populäre Politikerin hätte ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machen können. Deshalb wollte die Militärjunta nur eines, Yinglak Shinawat loswerden. Das Gerichtsverfahren war ein Versuch dabei. Dass die Politikerin nun abgetaucht ist, kann den Generälen nur recht sein.
Zu Fabian Schlurp in die Nachrichtenredaktion. Da geht es zuerst um die Krankenkassenprämien. Die sollen nächstes Jahr weniger stark steigen.
Das fordern zumindest Bund und Kantone. Der Eingriff des Bundesrats in den Ärztetarif TAMID müsse sich in den Prämien niederschlagen. Die Kantone sollten dafür sorgen, dass das angepasste Tarifsystem eingehalten werde, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Verband der Krankenkassen hingegen hatte bereits im Vorfeld entsprechende Erwartungen relativiert. Er gehe davon aus, dass die Einsparungen weniger hoch sein werden als erwartet. Die 8 Personen, die nach dem Bergsturz im Val Bondasca bei Bondo vermisst werden, sind noch immer nicht gefunden worden. Das meldet die Kantonspolizei Graubünden. Zudem wurde bekannt gegeben, dass einige der 100 Bewohnerinnen und Bewohner Bondos heute zurück in ihre Häuser können. Sie mussten das Dorf am Mittwoch aus Sicherheitsgründen verlassen. Das deutsche Innenministerium hat die linksextreme Internetplattform Links unten in die Media verboten, wie das Ministerium mitgeteilt hat. Es sei das erste Verbot einer linksextremen Vereinigung, heißt es. Die Seite ist laut dem deutschen Innenministerium die einflussreichste Internetplattform von gewaltbereiten Linksextremen in Deutschland. Unter anderem im Vorfeld des G20-Gipfels sei auf der Indymedia-Seite zu Gewalt aufgerufen worden. Der Chef der südkoreanischen Samsung-Gruppe ist wegen Korruption zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Enkel des Firmengründers hat nach Ansicht des Gerichts versucht, sich mit Schmiergeld in Millionenhöhe die politische Unterstützung der früheren Präsidentin Park Geun-hye zu sichern. Der Verurteilte bestritt vor Gericht jegliches Fehlverhalten. Sein Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen. Bei Ausschreitungen in Myanmar, dem früheren Burma, sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind laut Angaben der Behörden 10 Polizisten, ein Soldat und 21 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Militante Muslime hätten Polizeiposten und einen Armeestützpunkt angegriffen. Mit Gewehren und Macheten, teilte die Polizei mit. Nun ist es offiziell. Murat Yakin wird ab kommendem Montag neuer Cheftrainer beim Grasshopper Club Zürich. Yakin wird somit Nachfolger von Carlos Bernecker, der gestern Abend seines Amts enthoben wurde. Verschiedene Medien hatten bereits über Yakin als neuen GC-Trainer spekuliert. Bernecker habe man eine Funktion in der Nachwuchsabteilung angeboten, heißt es in einer Mitteilung von GC. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.942 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 13,75 gehandelt, der Dollar zu 96,35 Rappen. Das Wetter, die Sonne scheint oft, zwischen heute Abend und morgen Vormittag ziehen aber Wolkenfelder durch. In den Alpen sind nachmittags einzelne Gewitter möglich. Dazu wird es sommerlich heiß mit 28 bis 31 Grad.
Mittag.
Die Großmutter vergisst immer mehr, hat zunehmend Mühe, sich zu orientieren und selbst einfache Alltagsaufgaben zu bewältigen, fällt ihr schwer. Dann leidet sie möglicherweise an Demenz, so wie mittlerweile fast 120.000 Menschen in der Schweiz, Tendenz steigend. Bei der Betreuung von Demenzkranken stellen sich viele Fragen, auch moralische, etwa ob eine Person mit Demenz noch selber entscheiden kann. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat erstmals ethische Richtlinien erlassen, die helfen sollen, solche Fragen zu beantworten. Rahel Walser.
Lehnt der Patient die Magensonde ab, weil er verwirrt ist und nicht weiß, was gut für ihn ist, oder weil er wirklich dagegen ist? Wer demente Personen pflegt oder betreut, ist mit schwierigen Situationen konfrontiert. Situationen, die Georg Bosshardt vom Zürcher Unispital kennt. Er hat die Arbeiten zu den medizinisch-ethischen Richtlinien geleitet. Als Grundsatz für den Umgang mit dementen Personen gelte:
Das Recht auf Selbstbestimmung, das bleibt erhalten bis in den Tod. Das ist keine Frage. Was nicht immer erhalten bleibt und eben gerade bei der Demenz nicht, das ist die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Und deshalb müsse man frühzeitig planen, solange es noch geht.
Ein Instrument der Unterstützung ist eine Patientenverfügung und die Hilfe beim Ausstellen einer Patientenverfügung, das rechtzeitige Ernennen einer Vertretungsperson mit dem Ziel, dieses Recht auf Selbstbestimmung auch Personen zu ermöglichen, deren Fähigkeit zur Autonomie eingeschränkt ist.
Was aber, wenn es schon zu spät ist? Zu einzelnen Behandlungen machen die Richtlinien klare Angaben.
Ein ganz konkretes Beispiel betrifft die Frage, ob man Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz noch eine Magensonde legen sollte. Und hier äußern sich die Richtlinien dezidiert, dass das in den allermeisten Fällen mehr Schaden als Nutzen anrichtet und deshalb unterlassen werden sollte.
Die Beschwerden einer Magensonde seien schlicht zu groß. Auch zum ganz alltäglichen Umgang äußern sich die Richtlinien.
Es ist ganz sicher so, dass ab einem gewissen Stadium der Demenz es nicht zielführend und vielmehr für alle Beteiligten quälend ist, wenn man die Menschen mit Demenz korrigiert.
Man solle lieber über Dinge reden, welche die demente Person noch versteht. Das Wetter oder das Essen. Die neuen Richtlinien sind nicht juristisch verbindlich, aber sie hätten dennoch eine informelle Wichtigkeit, so Georg Bosshardt.
Es beziehen sich auch immer wieder andere Berufsgruppen. Juristen in Gesetzestexten beziehen sich auf die Richtlinien. Und streng genommen könnte man auch Ärzte, die sich nicht an die Richtlinien halten, könnte man mahnen oder belangen, wobei das eigentlich in der Schweiz selten vorkommt.
Denn dafür bräuchte es Kontrollen. Und hier kommt das Thema der Ressourcen auf den Tisch. Viele Spitäler seien punkto Demenz nicht dort, wo sie sein müssten.
Die Richtlinien beschreiben natürlich nicht den Ist-Zustand, sondern sie beschreiben einen Soll-Zustand. Aber ich glaube, wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, leiden an der Tatsache, dass es einen Graben gibt zwischen dem, was eine ideale Demenzversorgung wäre, und dem, was wir in der Realität vorfinden.
Demenzkranken würde es zum Beispiel helfen, wenn sie immer vom gleichen Personal betreut würden oder wenn sich das Personal viel Zeit nehmen könnte, um auf sie einzugehen. Dinge, die im normalen Spitalalltag kaum möglich sind.
Info 3 Mittag.
Warum ist der Wahlkampf in Deutschland eigentlich so flau? Weshalb greift die SPD-Kanzlerin Merkel nicht entschiedener an? Worauf läuft es hinaus bei diesen wichtigen Wahlen? Rund einen Monat vor dem Wahltag hat sich Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli mit einem Experten darüber unterhalten.
Wir sitzen am Ufer des Schiffbauer Damms im Herzen von Berlin und der Parteienforscher Gero Neugebauer, der in diesen Tagen völlig mit Wahlkampfadrenalin vollgepumpt sein sollte, gibt zu.
Ich gestehe, dass ich neulich bei einer Vorstellung, bei einem Gespräch von Frau Merkel mit zwei Journalisten in Phoenix zweimal eingenickt bin. Wirklich, ach Gott, habe ich das langweilig oder so ein Zeug.
Was fehlt, ist der Kampf in diesem Wahlkampf. Natürlich. Die SPD hat zurzeit nur Außenseiterchancen.
Also insofern ist es eine Diskussion, ein Wahlkampf, der etwas flapsig formuliert ist, eine Auseinandersetzung zwischen David und Goliath ist, wobei der David halt entweder die Steine vergessen hat oder die Schleuder vergessen hat. Denn es ist eine relativ hilflose Argumentation, die in vielen die SPD und Martin Schulz gegen die Union anbringen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel spart die strittigen Themen aus. Das Thema Rente beispielsweise soll nicht in der nächsten, sondern erst in der übernächsten Legislatur auf die Tagesordnung kommen. Bei der Vorstellung des CDU-CSU-Wahlprogramms sagte Merkel, so ein Wahlprogramm sei doch eine schöne Sache. Eine Art Wunschprogramm, das in Realität ja nie 1:1 umgesetzt werden könne.
Hier können Sie einfach noch mal ein bisschen träumen.
So entspannt ist die Kanzlerin. Kein Wunder. 15 Prozentpunkte liegen CDU und CSU 30 Tage vor der Wahl vor der SPD in Führung. Die spannende Frage ist also, was passiert nach der Wahl? Neu und aufregend wäre eine Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen, die sogenannte Jamaika-Koalition, nach den Parteifarben Schwarz-Gelb-Grün. Doch Jamaika wäre nur eine Notlösung, sagt Gero Neugebauer, wegen der Grünen.
Es wird kein Jamaika geben, wenn CDU, FDP eine kleine Mehrheit haben. Das werden die Grünen nicht machen, die werden sich dann nicht opfern, in so eine Koalition reingehen.
Denn Jamaika wäre für die Grünen politisch
der Tod, eindeutig. Ja, da wollen wir gar nicht diskutieren.
Außer Klima würden die anderen Parteien den Grünen alle Themen wegnehmen. Und auf dem Feld Klima gäbe es zurzeit nur das bestehende Pariser Klimaabkommen zu verteidigen. Wenn es aber rechnerisch reiche, und das sei durch das deutsche Wahlrecht unter Umständen auch schon bei einer Mehrheit von 47% möglich, dann würden CDU und CSU zuerst mit der FDP eine Koalition bilden, obwohl die letzte solche Regierung von 2009 bis 2013 überhaupt nicht harmonierte. Und schließlich bleibt die Wiederauflage der großen Koalition von SPD, CDU und CSU als wahrscheinlichste Variante.
Ich glaube, dass der SPD in eine Koalition geht und dass die Koalition, die übrig bleiben wird, eigentlich nur die große Koalition ist.
Doch es ginge nicht um Politik, wenn es nicht noch ein Aber gäbe. Was, wenn sich die SPD-Mitglieder einer solchen großen Koalition in einer Urabstimmung verweigern würden?
Wenn dann die Mitglieder auf einmal dieses Koalitionsabkommen ablehnen, was dann? Das ist die interessanteste Frage nach der Wahl.
Nach der Wahl, so scheint es, ist es spannender als vor der Wahl.
Info 3 war das, verantwortlich für die Sendung Isabel Meissen und Damian Rast. Einen guten Mittag.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.